SRF 2 Kultur.
Ein junger, attraktiver Mann, dunkelhaarig, lässig zurückgelehnt, die Zigarre im Mund. Das Porträt von Che Guevara gehört zu den bekanntesten des Schweizer Fotografen René Buri. Der international gefeierte Schweizer Fotograf übergibt jetzt sein privates Archiv dem Musée de l'Élysée in Lausanne. Das wurde Anfangswoche bekannt. Die Westschweizer Medien jubelten und freuten sich über dieses großzügige Geschenk ans Fotomuseum Lausanne. In der Deutschschweiz wundert man sich und fragt, ob nicht die Schweizer Fotostiftung in Winterthur der bessere Ort gewesen wäre für das Buri-Archiv. Karin Salm.
Mit der Schweizer Fotostiftung verbindet René Buri eigentlich eine innige Geschichte. War es doch seine erste Frau, Rosalina Buri-Bischof, die 1971 die Stiftung mitgründete. Die Gründer der ältesten Fotoinstitution in der Schweiz wollten die wichtigsten Werke der Fotografie dem Vergessen entreißen und der Öffentlichkeit in Ausstellungen und Büchern zugänglich machen. René Buri, der eben 80 geworden ist und fast so berühmt ist wie Le Corbusier, den er porträtiert hat, Buri hat für sein Archiv trotzdem dem Musée de l'Élysée den Vorzug gegeben. Die Schweizer Fotostiftung habe schon so oder so enorm viel zu tun.
Jetzt müssen 80 Portfolios aufarbeiten. Das ist natürlich eine gewaltige, fast übermenschliche Aufgabe.
30'000 Bilder umfasst René Buris Archiv, das jetzt in Form einer privaten Stiftung ins Musée de l'Élysée kommt, als Dauerleihgabe für 20 Jahre. Zudem ist der Kanton Waadt großzügig und zahlt der René Buri Stiftung jährlich 200'000 Franken für die Stelle eines Konservators, der das enorme Archiv aufarbeitet. Das freut den preisgekrönten Magnum-Fotografen, obwohl er gleichzeitig ein bisschen bedauert, dass nicht die Schweizer Fotostiftung zum Handkuss gekommen ist.
Dass einfach da nicht zustande gekommen ist, es ist eigentlich weder ein Fehler von Ihnen noch von mir, aber es ist wieder Liebe, es müssen sich Sachen ergeben. Nicht?
Mit der Fotostiftung sei nichts zustande gekommen, sagt Buri. Der Direktor der Schweizer Fotostiftung, Peter Pfrunder, ist erstaunt.
Wir wussten zwar, dass René Buri eine Lösung sucht für die Zukunft seines Werks, seines Archivs, aber mit der Fotostiftung Schweiz haben keine konkreten Verhandlungen stattgefunden.
Dass das René Buri-Archiv nun in Lausanne ist, ist für Peter Pfrunder kein Problem. Die Schweiz ist klein, die elektronischen Wege sind kurz und das Archiv des Magnum-Fotografen bleibt in der Schweiz. Natürlich sei es immer schön, große Namen zu haben, aber, so Pfrunder, aber nicht um jeden Preis.
Angenommen, wir hätten sozusagen ein Vergleichsangebot machen müssen, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, es geht nicht, weil es ist eine private Stiftung, die für eine beschränkte Zeit ihr Depot errichtet, für 20 Jahre, das ist im kulturellen Horizont nicht sehr lange. Und für diese private Stiftung bringt die öffentliche Hand 200'000 Franken jährlich auf, um ein Privatarchiv zu bewirtschaften oder aufzuarbeiten, muss man sagen. Weil die kommerzielle Bewirtschaftung ist noch eine andere Ebene, die läuft weiterhin über Magnum. Also da geht weiterhin Geld in die Kasse des Fotografen unter anderem, aber nicht in den kulturellen Teil des Werks.
Die Aufarbeitung eines Archivs ist eine riesige Arbeit, vom Konservieren bis zur Vermittlung. Da sind Investitionen nötig. Um das fotografische Erbe der Schweiz zu bewahren, erhält die Fotostiftung Schweiz vom Bund jährlich 1,2 Millionen Franken. In der Stiftung lagern zurzeit rund 80 Portfolios, 80 Archive und Nachlässe. Dass ein Kanton mit öffentlichen Kulturgeldern immerhin 200'000 Franken die Aufarbeitung eines Privatarchivs eines Fotografen finanziert und die kommerzielle Vermarktung aber weiterhin über die Fotoagentur laufen lässt, ist für Peter Pfrunder, den Direktor der Fotostiftung Schweiz, ein kulturpolitischer Sündenfall. Erst recht, weil es sich hier nur um eine Dauerleihgabe handelt.
Auf der Welt werden rund 6'500 Sprachen gesprochen. Ungefähr die Hälfte all dieser Sprachen ist vom Aussterben bedroht. Zurzeit findet in Hannover eine internationale Tagung zu diesem Thema statt. Sie befasst sich mit der Dokumentation aussterbender Sprachen und sie geht der Frage nach, wie Sprachen vor dem Sterben bewahrt werden sollen. Jennifer Kakshuri.
Ayapaneco, das ist eine von insgesamt 68 indigenen Sprachen Mexikos. Diese Sprache beherrschen nur noch zwei Menschen fließend. Und ausgerechnet sind diese beiden verkracht und reden nicht mehr miteinander. Ayapaneco ist nur eine von vielen Sprachen, die vom Aussterben bedroht ist. Warum aber sterben Sprachen?
Das hat was damit zu tun, dass Eltern die Entscheidung treffen, mit ihren Kindern in ihrer Muttersprache nicht mehr zu kommunizieren.
Sagt Nikolaus Himmelmann, Professor für Linguistik an der Universität Köln und Mitorganisator der Tagung über die Dokumentation aussterbender Sprachen.
Wenn aus Gründen, die sehr schwer zu fassen sind und die man typischerweise unter der Etikette sozioökonomisch fasst, Eltern die Entscheidung treffen, mit ihren Kindern nicht mehr in der Muttersprache, sondern in der Regionalsprache oder der Nationalsprache zu sprechen, dann wird diese Sprache aussterben.
Ein Phänomen, das nicht nur in Mexiko in einem Dorf zu finden ist, sondern weltweit. In Deutschland ist Friesisch bedroht, in der Schweiz Rätoromanisch und in Kanada, in Nord-Alberta, Beaver. Dies eine Aufnahme auf Beaver über die traditionelle Gemeinschaftstreibjagd auf Enten. Aufnahmen wie diese gehören zu den Maßnahmen zur Erhaltung aussterbender Sprachen.
Und auf der Basis dieser Aufnahmen kann man sich unabhängig von einem Aufenthalt an dem Ort oder auch in 100 Jahren noch ein Bild davon machen, wie in dieser Sprachgemeinschaft kommuniziert wurde.
Sagt Nikolaus Himmelmann. Es sei normal, dass Sprachen verschwinden und neue entstehen, doch das Tempo des Sprachsterbens sei noch nie so hoch gewesen wie heute. Und jede Sprache sei ein Kulturschatz, genauso Kulturerbe wie die Pyramiden von Gizeh oder der Pergamontempel.
Darüber ist es natürlich eine wichtige Datenbasis für die Wissenschaft, und zwar nicht nur die Sprachwissenschaft, sondern verschiedene Arten von Wissenschaft. Und letztlich sind Sprachen eben sozial wichtige Funktionen für Identität und sind in dem Sinne auch erhaltenswert.
Nun wird das Kulturgut Sprache in einer Art digitaler Arche Noah aufbewahrt. Im niederländischen Nimwegen werden aussterbende Sprachen archiviert. DOBES heißt das Archiv und steht für Dokumentation bedrohter Sprachen. 100 aus allen Kontinenten werden schriftlich und in Audio- und Videodateien gespeichert, damit dann die Kinder von den Kindern der heutigen Kinder wissen, wie ihre Vorfahren geredet haben.
Israel richtet dieses Jahr die U21-Fußball-Europameisterschaft aus. Junge europäische Fußballer treten gegeneinander an. Ein Großanlass für Israel. Gestern war das Eröffnungsspiel. Israel hat da gegen Norwegen gespielt, 2:2. Doch die Eröffnung, sie wurde getrübt durch eine Kontroverse um palästinensischen Fußball. Christina Capretz hat mit dem ARD-Korrespondenten Stefan Osterhaus gesprochen.
Stefan Osterhaus, was genau ist der Streitpunkt?
Ja, vor knapp 2 Wochen am UEFA-Kongress in London im Rahmen des Champions-League-Finals, da haben Demonstranten darauf hingewiesen, dass die Situation der Palästinenser für sie eigentlich untragbar ist. Und es gab auch einen offenen Brief von Prominenten, darunter war auch Desmond Tutu, der ehemalige Erzbischof von Kapstadt, der Friedensnobelpreisträger, der ja auch einen großen Anteil daran hatte, dass das Apartheid-Regime dann irgendwann zu Fall kam, und Ken Loach, der Regisseur, der einen sehr sozialkritischen Ansatz hat. Sie kritisierten die UEFA dafür, diese EM nach Israel zu gegeben zu haben, unter diesen Voraussetzungen, ohne sich mit der Situation der Palästinenser zu beschäftigen.
Wo genau liegt denn das Problem der palästinensischen Fußballer?
Die palästinensischen Fußballer können keinen regulären Ligabetrieb aufrechterhalten. Das geht nicht. Westbank und Gaza sind ja getrennt. Und ein Reiseverkehr ist sehr schwer möglich. Und da kann es zu keinem regulären Spielbetrieb kommen. Also sie können Fußball unter normalen Bedingungen nicht ausüben.
Diese Kritik wurde in London vor kurzem am Rand des UEFA-Kongresses laut. Spielen denn die Palästinenser mit bei der Europameisterschaft der unter 21-Jährigen, die derzeit in Israel stattfindet?
Nein, sie spielen nicht mit, und das hat damit zu tun, dass sie in einer ganz anderen Gruppe spielen. Israel hat sich ja der UEFA angeschlossen, die Palästinenser spielen im asiatischen Teil, und Israel ist erst im Jahr 1994 als Vollmitglied der UEFA anerkannt worden. Das hat historische Gründe. Man hat befürchtet, dass Spiele der israelischen Nationalmannschaft im Nahostbereich für großes Konfliktpotenzial sorgen würden, und da hat man Sicherheitsbedenken gehabt. Da hat eigentlich die Vernunft über geografische Gegebenheiten gesiegt, anders kann man das nicht sagen.
Das heißt, Ken Loach und Desmond Tutu nehmen die EM der U21 als Anlass für ihren Protest.
Ganz genau. Sie haben diese EM quasi als Bühne genommen, um darauf hinzuweisen. Und sie hatten auch einen gewissen Erfolg erzielen können. Die UEFA musste sich an diesem Kongress in London mit ihrer Kritik auseinandersetzen. Und da hat es eine Reaktion gegeben von Gianni Infantino, dem UEFA-Generalsekretär. Und der hat gesagt, naja, die UEFA ist an sich ein apolitischer Verband. Also wir lassen den Fußball Fußball sein. Wir mischen uns nicht in die Belange von autonomen Staaten ein. Das ist nicht unser Recht. Unsere Sorge gilt nur dem Spielbetrieb, dass dieser gewährleistet wird. Alles andere interessiert uns in dem Fall nicht.
Wie reagiert denn Israel auf die Kritik von prominenter Seite?
Es war, wenn man so will, eine indirekte Reaktion, die von Benjamin Netanyahu gekommen ist. Er hat gesagt, ab jetzt zählt nur noch der Fußball. Wir schauen uns jetzt die Spiele an. Das ganze Land ist fußballbegeistert und dieses Ereignis, das wollen wir jetzt auch feiern. Also indirekt hat er gesagt, die Situation mit den Palästinensern, das interessiert uns jetzt nicht. Darüber werden wir jetzt nicht diskutieren. Die Reaktion der Palästinenser ist im Vorfeld wiederum ganz anders ausgefallen. Der Chef des palästinensischen Fußballverbandes hat sich bitterlich darüber beklagt, dass zum Beispiel auch Einreise in die Palästinensergebiete bei Sportveranstaltungen schwer möglich ist. Er hat gesagt, wir wollen eigentlich nichts anderes als das, was alle anderen anerkannten Verbände auch tun, nämlich einen ganz gewöhnlichen Spielbetrieb gewährleisten. Und vor einigen Jahren hat ja auch Sepp Blatter, der FIFA-Chef, die Palästinensergebiete besucht und der palästinensische Präsident hat gesagt, seit diesem Blatter-Besuch hat sich die Lage eher verschärft.
Inwiefern?
Er sagt, dass die Einreisebedingungen offenbar noch schwieriger geworden sind. Vor kurzem hat es den Fall gegeben, dass zwei Juniorenspieler aus Myanmar eine Woche in Jordanien warten mussten, bis sie einreisen durften. Die Palästinenser empfanden das als Gängelung. Also er hat das sehr scharf kritisiert.
Jetzt gibt es ja nicht nur Palästinenser in der Westbank und Gaza, sondern auch Palästinenserinnen und Palästinenser, die israelische Staatsbürgerschaft haben, weil sie im Gebiet Israels leben. Was ist mit ihnen?
Die können für das israelische Team auflaufen und es sind auch gestern einige Spieler aufgelaufen, die palästinensischer Herkunft sind, die eine israelische Staatsbürgerschaft haben. Und man hat auch hier ein bisschen den Eindruck, wenn man sich an den Fernsehkanälen da durchsetzt, dass sie auch ganz gerne ins Bild gerückt werden, um zu demonstrieren, schaut her, eine Diskriminierung der Palästinenser findet eigentlich doch überhaupt nicht statt.
Also wenn ich jetzt zusammenfasse, die Palästinenser in der Westbank und in Gaza, die haben keine Möglichkeit im Moment, es gibt keine guten Aussichten, dass sie eine gesamtpalästinensische Liga bald bilden können. Denn aus Israel und auch von der UEFA kommen keine positiven Signale in diese Richtung.
Das ist in der Tat so. Also es sieht sehr, sehr schlecht aus gegenwärtig. Es steht gegenwärtig auch in Rede, dass Sepp Blatter sich einschalten will. Er hat gesagt, ich verspreche den Palästinensern, dass ich mich um dieses Problem kümmere. Sepp Blatter, der FIFA-Präsident, er ist da gewissermaßen in seine Lieblingsrolle geschlüpft, nämlich die des Top-Diplomaten ohne Mandat. Er hat gesagt, der Wille ist bei uns in der FIFA da, um zu vermitteln, dass die Bedingungen für die Palästinenser einfacher werden. Und er hat noch nachgeschoben, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Also Sepp Blatter versucht sich da mal wieder ein bisschen in die Weltpolitik einzuschalten. Man sollte es nicht unterschätzen, denn er hat ja ein großes Verhandlungsgeschick, aber er ist gegenwärtig, glaube ich, der Einzige, auf den die Palästinenser da ihre Hoffnungen richten können.
In der Türkei organisieren die Demonstranten ihren Protest via Twitter. Auch in der Schweiz werden die großen Kundgebungen über Facebook organisiert, kürzlich zum Beispiel an der Werner-Initiative Tanz dich frei. Bodenständiger gehen das manche gläubige Innerschweizer Christen an. Sie protestieren mit Postkarten. So ein Bekenntnis zu traditioneller Kommunikation hat etwas staatserhaltend Solides, findet Michael Sennhauser.
Heilandsack steht auf den Tragetaschen, mit denen das Mikrokulturprozent als Sponsor für das Einsiedler Welttheater wirbt. Heilandsack ist nicht nur ein wohlbekannter Schweizer Ausruf, sondern als Zusammenzug der Begriffe Heiland und Sakrament eigentlich alles andere als unchristlich. Aber einer anonymen Gruppe von gläubigen Christen geht nun dieser Heilandsack doch dermaßen auf die, pardon, Eier, dass sie dem Großverteiler vorgedruckte Postkarten schicken lässt, vom eigens dafür mobilisierten Bekanntenkreis. Mindestens 258 Leute haben bisher diese Protestpostkarten verschickt. Bei einer ähnlichen Aktion ebenfalls unzufriedener Christen soll die CVP-Nationalrätin Lucretia Meyer-Schatz mit bisher bereits 3.500 vorgedruckten Postkarten eingedeckt worden sein, weil sie sich gegen die Familieninitiative der SVP ausgesprochen hat. Das Verfahren mag aus der Vergangenheit stammen, aber es hat doch Zukunft. Zum einen wird damit der Staatsbetrieb Schweizerische Post AG in diesen harten Zeiten allgegenwärtiger E-Mails nicht unerheblich unterstützt. Zum anderen aber stemmen sich die Protestpostkartenverfasser mehr als nur symbolisch gegen die Auswüchse der elektronischen Medien. Davon kann der türkische Ministerpräsident Erdogan bloß träumen. Eben hat er verlauten lassen, soziale Medien seien die größte Bedrohung für die Gesellschaft. Über 2 Millionen Protest-Tweets gegen seine Regierung und ihren Polizeieinsatz in Istanbul haben ihn so nachhaltig erschreckt, dass seine Polizei nun begonnen hat, die Twitterer zu verhaften. Das Tempo der Ereignisse überrollt eine staunende Welt. Wie friedlich wirken sie dagegen? Die 258 Postkarten gegen die vermuteten Einsiedler-Welttheater-Papiertüten-Blasphemien eines Schweizer Großverteilers, der doch bloß das Gute, Wahre und Schöne will. Und Eier verkaufen, natürlich. Heiland Sack.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.